Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Unruhen in Ägypten halten an. Zwar greift, anders als gestern, das Militär ein, um Regierungsgegner und Anhänger voneinander fernzuhalten. Doch bislang gelang es nicht, die Gewalt zu stoppen. 10 Menschen sollen in Kairo ums Leben gekommen sein. Mehrere hundert wurden verletzt. Der neue Premierminister bot den Regierungsgegnern Gespräche an. Weite Teile der Opposition verlangen aber zunächst den sofortigen Rücktritt von Präsident Mubarak. Inzwischen wurde gegen mehrere abgelöste Minister ein Ausreiseverbot verhängt.
Erschreckende Szenen aus einem Land am Rande des Bürgerkriegs. Auch heute fliegen Steine zwischen beiden Seiten, Mubarak-Gegnern und Mubarak-Anhängern. Die Proteste zu kontrollieren ist kaum mehr möglich. Das weiß auch der neue Regierungschef Shafik. Er hat sich beim Volk entschuldigt für die Angriffe der Mubarak-Anhänger. Wie es zu der Eskalation kommen konnte, will er jetzt ermitteln lassen. Heute Vormittag, nach langem Zögern, greifen Soldaten ein. Am Tahrir-Platz versuchen sie, die verfeindeten Gruppen auseinanderzuhalten. Mitten im Chaos feuern sie Warnschüsse ab. Um die Lage zu entspannen, macht Mubaraks Stellvertreter Sulaiman Zugeständnisse. Der Vizepräsident will mit der größten Oppositionsgruppe der Muslimbruderschaft Gespräche führen. Doch die Forderung nach Mubaraks sofortigem Rücktritt weist er kategorisch zurück. Dramatisch die Lage für die vielen Verletzten auf dem Tahrir-Platz. Wir wollten den Platz friedlich verteidigen gegen die Angreifer der anderen Seite. Plötzlich traf mich ein Stück Metall hier am Kopf und es musste mit 4 Stichen genäht werden. In der Kritik stehen vor allem Mubarak-Anhänger. Sie sollen Journalisten verletzt haben, darunter auch Ausländer. Die Arbeit der internationalen Medien wird vehement eingeschränkt. Kairo am zweiten Abend der Eskalation. Die Armee patrouilliert. Und noch immer fallen gelegentlich Schüsse. Die politischen Gruppen stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber.
Wegen der Angriffe auf Journalisten wird die Berichterstattung aus Ägypten zunehmend schwieriger. Zur aktuellen politischen Entwicklung jetzt telefonisch aus Kairo Jörg Armbruster, der das ARD-Studio aus Sicherheitsgründen erneut verlassen musste.
Heute Abend wandte sich zum ersten Mal der neu ernannte ägyptische Vizepräsident Sulaiman in einer Fernsehansprache an die Ägypter. Er drängte die Oppositionsparteien, den Dialog aufzunehmen, um Neuwahlen für die Präsidentschaft im September vorzubereiten. Allerdings hatte die Opposition bisher jeden Dialog abgelehnt, solange Präsident Mubarak nicht zurückgetreten ist. Es besteht also wenig Hoffnung, dass sie auf dieses Angebot sich einlässt. Auch für die Regimegegner auf dem Tahrir-Platz ist der Rücktritt Mubaraks das oberste Gebot. Während des Tages war es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen den verfeindeten Gruppen gekommen. Die Mubarak-Unterstützer griffen auch Journalisten an. Im Augenblick aber ist es erstaunlich ruhig auf dem Platz. Vereinzelt Schüsse, kaum Zusammenstöße. Und damit zurück nach Hamburg.
Im Ausland wächst die Sorge über die Lage in Ägypten. In einer gemeinsamen Erklärung fordern 5 EU-Staaten Versammlungsfreiheit für alle Ägypter. Die Sicherheitskräfte müssten die Demonstranten schützen, heißt es in dem Papier von Bundeskanzlerin Merkel und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien. Der Übergang zu einer Regierung, die sich auf eine breite Basis stützt, müsse jetzt beginnen. Zu Anfang der Proteste wollte die Regierung in Ägypten die Demonstrationen unter anderem dadurch verhindern, dass sie das Internet abstellte. Doch inzwischen nutzen immer mehr Regierungskritiker Blogs und soziale Netzwerke wie Facebook, um sich zu organisieren und ein Gegengewicht zu den staatlichen Medien zu schaffen.
Im Internet ist er zu sehen, ein Polizeiwagen in Kairo. Er rast in eine Menschenmenge, ein Einsatz ohne Mitleid und Erbarmen. Diese Hunde, ruft ein Mann, Zorn und Entsetzen. Das Regime sät Angst und Schrecken, um seine Macht zu retten, glauben die Demonstranten. Ihre Beweise haben sie zivilen Pro-Mubarak-Schlägern abgenommen. Dokumente, die sie als Sicherheitsbeamte ausweisen. Es werden Trophäen des Widerstands. Ein ziviler Angehöriger des Staatssicherheitsdienstes. Beim Plündern sei er von Demonstranten gefangen genommen worden, heißt es. Er hat Angst, sagt, Offiziere haben mir befohlen, in Läden und Wohnungen einzubrechen, Unruhe zu stiften. Die Proteste gegen Mubarak sollten aufhören. Al-Quwa al-Wataniya, nationale Kraft nennen sich die Demonstranten, die das Video ins Internet gestellt haben. Viele Blogger schreiben dazu heute Einträge, drohen mit Rache. Mancher wie Ha'a Darabi warnt aber auch, kämpft nicht mit allen Mitteln für den Wandel. Ein Soldat weint er, weil er friedlichen Demonstranten nicht helfen konnte, wie die Bildunterschrift sagt. Tatsache ist, Ohnmacht und Angst haben sich breit gemacht, wie bei dem jungen Deutsch-Ägypter Philipp Risk.
Die Staatspropaganda hat funktioniert und alltägliche Ägypter gehen auf Ausländer los, weil im ägyptischen Fernsehen gesagt wird, dass die Ausländer ein schlechtes Bild von Ägypten zeigen, dass die Ausländer Spione sind, Israels und Irans.
Ein prominenter Blogger namens Sand Monkey soll heute verhaftet worden sein. Seine Internetseite wurde lahmgelegt, wie viele andere der Opposition auch.
Auch im Jemen sind die Menschen wieder auf die Straße gegangen. In Sanaa demonstrierten Zehntausende gegen Präsident Saleh. Vertreter der Opposition erklärten, der Aufstand für Gerechtigkeit habe in Tunesien begonnen, nun gehe er in Ägypten weiter und bald werde der Jemen befreit. Präsident Saleh regiert seit fast 33 Jahren. Den Gegnern des Staatschefs standen ebenso viele Anhänger der Regierung gegenüber. Die Proteste blieben aber friedlich. Nahrungsmittel sind im weltweiten Durchschnitt so teuer wie noch nie. Wie ein Vertreter der UN-Landwirtschaftsorganisation in Rom mitteilte, erreichte der maßgebliche Index im Januar den höchsten Stand seit seiner Einführung 1990. Eine Trendwende sei nicht in Sicht. Die Unruhen in Tunesien und Ägypten waren unter anderem durch steigende Lebensmittelpreise ausgelöst worden. Bahnreisende müssen sich von Mitte des Monats an auf Verspätungen und Zugausfälle gefasst machen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat Warnstreiks angekündigt. Damit will sie erreichen, dass die rund 26.000 Lokführer in Deutschland einen Branchentarifvertrag bekommen mit einem einheitlichen Entgeltniveau wie bei der Deutschen Bahn. Die Verhandlungen mit dem Staatsunternehmen und den privaten Bahnanbietern waren zuvor gescheitert.
Sein Fahrplan steht. Klaus Weselski, Vorsitzender der Gewerkschaft der Lokführer, wirkt entschlossen. Er sehe keine andere Möglichkeit, als jetzt zum Arbeitskampf aufzurufen. Ab Mitte Februar soll es zu Warnstreiks bei der Bahn AG und bei privaten Bahnunternehmen kommen.
Jetzt haben die Arbeitgeber uns mitgeteilt, dass sie keinen Flächentarifvertrag abschließen wollen. Wir halten diesen für zwingend erforderlich zum Schutz unserer Kolleginnen und Kollegen, nicht nur vor Lohndumping, sondern auch zum Schutz vor Arbeitslosigkeit im Falle von Fahrdienstuntauglichkeit.
Daher hat die Tarifkommission heute den Druck erhöht, einstimmig. Die Gewerkschaft streitet für einen Tarifvertrag für alle 26.000 Lokführer in Deutschland. Aber die Gespräche sind gescheitert. Private Bahnen wollen nicht länger mit der GDL verhandeln. Außerdem reicht das Angebot der Bahn AG der GDL nicht aus.
Das Anliegen der GDL ist ja ein Tarifvertrag mit mehreren Beteiligten, eigentlich allen Eisenbahnunternehmen in Deutschland. Deshalb hatten wir und ich das Angebot unterbreitet, das Ganze an einem runden Tisch zu besprechen. Das Angebot hat die GDL leider ausgeschlagen.
Die Fahrgäste müssen sich nun ab dem 16. Februar auf Warnstreiks einrichten. Dann soll auch die Urabstimmung bei der Lokführergewerkschaft beginnen.
Im Prozess gegen die frühere RAF-Terroristin Verena Becker hat heute ein anderes ehemaliges RAF-Mitglied ausgesagt, Peter Jürgen Broek. Er gilt als Hauptzeuge der Anklage. Es geht um Beckers Rolle bei der Ermordung von Generalbundesanwalt Buback vor 34 Jahren. Die Bundesanwaltschaft wirft Becker vor, maßgeblich an der Entscheidung für den Mordanschlag mitgewirkt zu haben, auch an dessen Planung und Vorbereitung.
Verena Becker nutzt ihr Recht zu schweigen. Der Zeuge Broek spricht. Ein kurzer Blick Beckers begleitet das Ex-RAF-Mitglied in den Stammheimer Gerichtssaal. Vorab hatte er ausgesagt, Verena Becker habe sich intensiv für den Anschlag auf Generalbundesanwalt Buback 77 eingesetzt. Bei ihrer Festnahme fand man damals die Tatwaffe. Wegen des Buback-Mordes war Becker aber nie angeklagt worden. An Umschlägen von Bekennerschreiben wurden inzwischen ihre DNA-Spuren gefunden. Broeks zentraler Satz heute, Becker habe im Vorfeld der Tat vehement all das unterstützt, was die RAF-Führungsriege im Stammheimer Gefängnis befahl. Aus Sicht der Verteidigung reicht das nicht.
Mit der Anklage wird Frau Becker vorgeworfen, sie habe sich in besonderer Weise dabei hervorgetan, irgendwelche Täter in ihrem Entschluss, Herrn Buback umzubringen, bestärkt. Das kann ich bisher der Aussage von Herrn Broek nicht entnehmen.
Michael Buback, der Sohn des Opfers, hält Verena Becker sogar für die Schützin. Ein Thema für die weiteren Tage von Broeks Verhör. Dessen Glaubwürdigkeit ist umstritten. Eindringlich ermahnte ihn das Gericht heute, die Wahrheit zu sagen. So schwer die Suche nach der historischen Wahrheit auch ist, das Gericht möchte zumindest jede Chance nutzen. Sollte der Bundesinnenminister weiterhin die gesperrten Akten des Verfassungsschutzes zu Verena Becker nicht zur Verfügung stellen, so die Ankündigung heute, werde man eine Entscheidung des Bundeskabinetts in Berlin beantragen. Das wäre juristisches Neuland.
Der Wirbelsturm Yasi ist in der vergangenen Nacht auf die Nordostküste Australiens getroffen. Zahlreiche Häuser wurden zerstört. Yasi war auf die Küste zugerast und hinterließ in den Städten Cairns und Tully Chaos. Die Auswirkungen des Zyklons waren aber nicht so schlimm, wie es angesichts seiner enormen Größe erwartet worden war.
Die Reste eines Wohnzimmers. Zyklon Yasi hat eine Spur der Verwüstung hinter sich gelassen. Doch die Schäden sind geringer als befürchtet und dicht besiedelte Gebiete blieben verschont. Anders als die kleinen Küstenorte. Hier konnten viele Einwohner ihre Häuser nicht retten. Mit Grauen denken sie an die vergangene Nacht.
Too fast, too dark.
Es ging so schnell, es war so dunkel und so laut. Die Menschen haben geweint. Und dann war es ganz schnell vorbei. Der Bundesstaat Queensland kommt nicht zur Ruhe. Erst die Jahrhundertflut im Januar, jetzt einer der stärksten Zyklone in der Geschichte Australiens. Die Bilanz: Hunderte Häuser zerstört, 200.000 Menschen zeitweise ohne Strom, ein Großteil der Zuckerrohr- und Bananenernte vernichtet. Die gute Nachricht: Bisher gibt es keine Berichte über Schwerverletzte oder Tote. Viele Dörfer sind noch unzugänglich, doch die Regierung zeigt sich vorsichtig optimistisch. Nach den ersten Berichten sind die Schäden nicht so schlimm, wie wir sie bei einem Wirbelsturm der Kategorie 5 erwartet hätten. Aber ich betone, an manchen Orten sind das nur erste Eindrücke. Viele Einwohner konnten die Notunterkünfte wieder verlassen. Eine Frau sogar mit einem Neugeborenen, das in der stürmischen Nacht zur Welt kam.
Über die USA ist ein gewaltiger Schneesturm hinweggezogen. Schnee und Eis machten Straßen unpassierbar, tausende Flüge fielen aus, hunderttausende Haushalte hatten keinen Strom mehr. Die Unwetterfront erstreckte sich über 30 Bundesstaaten hinweg. US-Meteorologen sprechen vom schlimmsten Wintersturm seit Jahrzehnten. In Kansas, Oklahoma, Missouri und Illinois wurde der Notstand ausgerufen.
Am Ende hatten die gewaltigen Schneemassen viele Autofahrer in Chicago kalt erwischt. Bis in die frühen Morgenstunden gruben Räumfahrzeuge die völlig zugeschneiten Fahrzeuge aus. Hunderte waren gestrandet auf Chicagos Südwestachse, dem Lakeshore Drive. 50 Zentimeter Schnee fielen in wenigen Stunden. Einen Monstersturm nannten das sogar die Wind- und Wettergestählten Chicagoer. Gehen Sie nicht auf die Straße, warnte die Stadtverwaltung, und räumen Sie mit Vorsicht, Herzinfarktgefahr. Amerika erlebt einen seiner schlimmsten Winterstürme seit Jahrzehnten. Mindestens 12 Menschen hat er bereits das Leben gekostet. Hunderttausende lässt er am Morgen ohne Strom bei bis zu minus 30 Grad, dank Amerikas maroder Infrastruktur vielerorts. So ist kein Krieg zu gewinnen, Soldaten auf dem Weg nach Afghanistan gestrandet. Landesweit fielen über 13.000 Flüge aus. Amerika blickt jetzt bange nach Dallas, Texas. Auch da ungewöhnlich viel Schnee, ausgerechnet vor dem Megasportereignis, dem Football-Super Bowl am Sonntag. Die Spieler sind schon da. Ob es auch alle Fans noch schaffen? Ungewiss.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 4. Februar.
Hohe Luftdruckunterschiede sorgen für stürmische Winde, vor allem im Norden Deutschlands. Dort bringen die Tiefs auch zum Teil länger andauernden Regen. Richtung Süden ist es dank Hochdruckeinfluss freundlicher. Heute Nacht fällt im Südosten noch Schnee oder gefrierender Regen. Später kommt im Norden neuer Regen auf, der im Nordosten sowie in den nördlichen Hochlagen gefrieren kann. Auch Schnee ist dort möglich. Am Tag regnet es in der Nordhälfte teilweise kräftig. Weiter südlich gibt's neben Wolken und Nebelfeldern gebietsweise Sonnenschein und es bleibt weitgehend trocken. Im Süden mäßiger, sonst frischer bis starker Wind, im Norden Sturmböen, an den Küsten sowie in einigen Hochlagen auch orkanartige Böen. Im Bayerischen Wald heute Nacht minus 5, im Emsland bis plus 3 Grad. Morgen im Vogtland 2, an Rhein und Ems bis 9 Grad. Es wird noch milder. Im Norden bleibt es am Wochenende regnerisch und windig, am Samstag zum Teil noch stürmisch, im Süden freundlicher. Am Montag an den Küsten noch zeitweise Regen und sehr windig, sonst verbreitet freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Karin Joska, darin Schicksalsstunden, Ägyptens Armee zwischen den Fronten und Deutschland trennt die Erfolgsaussichten der Parteien für das Wahljahr 2011.